Burchard und Böttcher, wir müssen reden. Der Podcast.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Ich glaube, wir können normal laut sprechen, denn man kann ja keiner sehen mit den Sonnenbrillen. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, wir können auch die Sonnenbrillen werden uns nicht schützen. Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Auf welchem Kanal? Doch, also wir sind jetzt irgendwo. Gut siehst du aus, aber nimm mal diese Sonnenbrille ab. Ich glaube, die brauchen wir
auch. Können wir das riskieren?
Ja, ich glaube. Ja.
Okay. Oh, Gott sei Dank. Ja, warum haben wir eigentlich Sonnenbrillen aufgehabt?
Also wir über das heutige Datum dürfen wir ja reden. Wir dürfen über den 12. September reden. Das tun wir auch gern. Ich freue mich, dass ich das mit dir darf, weil ich hatte ja letzte Woche schon mal ganz leise angekündigt oder verkündet, dass der Westdeutsche Gesamtdeutsche Rundfunk unser mein Hörspiel Matthias Bröckers und meines das fünfte Flugzeug aus dem Programm genommen hat. Mhm. Ohne Angabe von Gründen, dabei ist es dann auch geblieben. Ich werde heute ab und zu mal ein Buch hochhalten. Darf ich das? Darf ich heute mal das fünfte Flugzeug hochhalten, ohne dass es spiegelt?
Auf jeden Fall. Ja. Du weißt, dass ich ein begeisterter Leser dieses Buches war.
Nee, das weiß ich nicht. Tatsächlich.
Doch, wir haben doch, das darf ich doch nochmal erzählen, wir haben doch denselben Lektor bei Kiepenheuer und Witsch gehabt. Ja. Ja. Den lieben Lutz Dorsthoff. Ja. Und der hat mir das in die Hand gedrückt. Warst du mal eigentlich bei Kiepenheuer und Witsch in Köln? Mhm. Da gibt's ja diesen Raum, wo dann die Autoren sich mit Büchern eindecken dürfen. Wo ich mir nicht nur sehr viel Erich Maria Remarque mitgenommen habe, sondern wo mir halt Lutz Dorsthoff noch das fünfte Flugzeug in die Hand drückte, mhm, und sagte, das müsste ich unbedingt lesen. Ja, neben, ja, der Prophezeiung natürlich auch. Und ich war begeistert. Es hat mir die Augen geöffnet. Aber wir wollten ja erstmal uns langsam annähern an das Thema, oder?
Ach ja, das ist zumindest insofern. Ich glaube, es ist nicht ganz egal, auch wenn das, was du gerade schilderst, ja schon ein bisschen her ist, also ein paar Jahre, dass du da bei Lutz, bei Kiwi warst. Kiepenheuer hat es damals gemacht. Wir hatten ja damals noch ein Pseudonym draufstehen. Das haben wir jetzt geändert. Matthias und ich haben unsere Clan-Namen jetzt drauf geschrieben in der Neuauflage bei 50-50, also bei Westend. Damals hat man den Autoren John S. Cooper ja dann auch gesucht. Der Spiegel hat es versucht und andere auch. Man hat uns ja nicht so ohne weiteres gefunden.
Ernsthaft?
Also bei Kiepenheuer ist es ja noch unter John S. Cooper erschienen.
Ja, das weiß ich aber, dass man euch gesucht hat. Das wusste ich nicht.
Ja, doch. Es war irgendwie, das kann irgendwie nicht sein, weil der Übersetzer, den kennt ja keiner. Und der Cooper hat ja auch noch nie was gemacht in den USA. Weil ich wollte immer mal einen amerikanischen Page-Turner schreiben. Und dann dachte ich, muss da ja auch ein amerikanischer Name drauf. Und naja.
Also das Buch handelt von Luftfahrt?
Das Buch handelt von Luftfahrt zur Jahrtausendwende.
Das klingt nach einem Arthouse-Film.
Ja, Luftfahrt zur Jahrtausendwende. Ja. Tatsächlich zu dieser Jahrtausendwende, ja, es ist...
Ja, die letzte Jahrtausendwende, die war ja aeronautisch nicht so spektakulär.
Ne? Da waren aber interessante Wenden und durchaus dabei in bei diesen Luftfahrtmanövern. Ja. Also das fünfte Flugzeug ist tatsächlich dann, ist ja nur ein Roman und darf auch ein bisschen Verschwörungstheorie, was ich sonst...
Das lehnen wir ja sonst ab, ne?
Nein, unterbrich mich, wenn ich unsere rede. Also was ich ja sonst eigentlich auch nicht mache, aber ich habe... beginnend 2001 an einem bestimmten Datum, weil ich da vor meinem Fernseher saß, da war immer CNN an, weil ich damals noch wirklich sehr...
Wollen wir davon reden? Das finde ich total schön, das so ein bisschen uns zu erinnern. Das ist ja so, die Leute wissen ja alle, was sie gemacht haben, als sie die Live-Übertragung im Fernsehen vom Kennedy-Attentat gesehen haben. Mit dem kleinen Problem, dass dieses Attentat gar nicht live übertragen wurde, aber zumindest gibt es da so
wo
eine
warst Fiktion. Wo warst du denn an diesem Datum?
Am Kennedy-Attentat oder an dem
Kennedy-Attentat? Lass mich nachdenken.
Ich glaube, da war ich in Dallas.
Ich will nicht dich, also nee, nein, ich muss dir da widersprechen.
Ich glaub, ja gut, okay, also wir wissen, was wir meinen. Ja. Wir meinen den 13. Oktober, wo ich war, mein Opa hat da Geburtstag und das ist ein lieber Mensch gewesen und ich, weil wir weit entfernt voneinander wohnen, habe ich da normalerweise bei ihm angerufen und wollte gerade bei ihm anrufen, habe dann aber aus Versehen Fernsehen geguckt. Und da gab's diese schrecklichen Live-Bilder von Hochhäusern und irgendwelchen überforderten Fernsehjournalisten, die relativ wenig sagen konnten. Es war wenig journalistische Einordnung, aber es war sehr viel ungefilterte Bilder in die Seelen von Menschen. Das war so mein Eindruck. Und ich habe dann tatsächlich den ganzen Tag vor der Glotze verbracht. Insbesondere, weil ich ja nicht nur das erste Flugzeug gesehen habe, was in den Tower gestürzt ist, sondern auch noch das zweite. Ich glaube, das, wenn ich mich richtig erinnere, live sogar, ne? Oder jedenfalls wurde es berichtet. Und dann, ja, habe ich wirklich sehr viel Zeit damit verbracht, das in meiner Seele irgendwie zu spüren, was da passiert ist. Ich fand dann auch sehr, sehr spektakulär die Bilder. Du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch. Es wurden ja dann auch Reaktionen aus aller Welt auf dieses Ereignis gezeigt. Insbesondere hat man eine weibliche Frau muslimischen Glaubens gezeigt, die mit einer Amerika-Fahne irgendwas sagen sollte. Kannst du dich daran noch erinnern? Nein. Und die dann irgendwie auf Amerika geschimpft hat und hat das zum Anlass genommen zu sagen, also dass die gesamte muslimische Welt jetzt triumphieren würde, angesichts dieser schlimmen Ereignisse, die da passiert sind. Das ist so meine Erinnerung an den Tag. Was hast du gemacht? Ach so, eins muss ich noch erzählen. Tag danach oder zwei, drei Tage danach war ich in Frankfurt, weil Judith Butler dort einen Vortrag gehalten hat. Die wollte ich mal sehen. Und ich bin mit einem Kollegen im Auto dorthin gefahren und wir sahen halt die Skyline von Frankfurt und wir gingen wie selbstverständlich davon aus, dass auch diese Hochhaustürme von einem Flugzeug zerstört werden würden. Da waren wir irgendwie sozusagen visuell drauf programmiert. Wir waren dann auch sehr erleichtert, dass wir ohne weitere Terroranschläge Frankfurt wieder verlassen konnten. Judith Butler selbst haben wir nicht gesehen, die hat in einem anderen Raum vorgetragen, wir konnten nur ihre Stimme hören als Geisterstimme, was ich im Nachhinein auch nicht sehr bedauere. Ja, aber na gut, also das sind meine Erinnerungen an diese Zeit und es sind nicht die besten Erinnerungen. Auch die Kindergartenkinder haben am Tag danach irgendwie alle so Hochhäuser aus Lego gebaut und dann mal Flugzeuge halt fliegen lassen. Das ist irgendwie so ein...
Aber hast du denn, dann frage ich mal weiter, also hast du denn, das hast du dann für dich verarbeitet und in deiner Seele sortiert und dann, wie ging das denn weiter? Also mit deiner,
was ich mich relativ bald gefragt habe, ist, wenn es Terroristen geben sollte, dann ist ja deren Maßnahme nicht nur gegen die konkreten Opfer gerichtet, sondern sie richten sich ja auch gegen die Bevölkerung, die durch diese Tat eingeschüchtert werden soll. Und meine Frage war, warum hat die ganze Presse das sozusagen ungefiltert an die Seelen weitergegeben und damit sich zum Verstärkereffekt der Terrorabsicht gemacht? Das war damals meine Frage. Anstatt genau den Plan der Terroristen zu konterkarieren, indem man es einfach gar nicht mit dieser Öffentlichkeit versieht. Also das hat mich damals schon gewundert tatsächlich. Und dann natürlich im Folgenden auch der Anlass, ja, warum wurden dann plötzlich Bürgerrechte nicht mehr so wichtig? Du erinnerst dich, wir haben ja davor in der Spaßgesellschaft gelebt. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, ja.
Ich erinnere mich. Diese Spaßgesellschaft, da haben wir ja rund um die Uhr gelacht. Wir haben auf dem Boden gelegen und haben gelacht, diese Spaßgesellschaft. Ja. Und die war ja dann vorbei, haben wir erfahren. Dann haben wir auch erfahren, dass wir in einer, wie heißt das nochmal, uneingeschränkten oder bedingungslosen Solidarität mit Amerika existieren, hat uns der Bundeskanzler damals gesagt, glaube ich, ne? Schröder noch. Und ja, das kam mir dann alles schon so ein bisschen komisch vor, aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dieses Terrornarrativ in Frage zu stellen. Also das hat eine ganze Weile gedauert. Und es wurde, was mich auch sehr geärgert hat, dass wir dann so eine Art verordnete Staatstrauer ja auch hatten, dass also es Playlists gab mit Liedern, die noch zu sehr an die Spaßgesellschaft erinnern, die dann nicht mehr im Radio gespielt werden durften, sondern dass wir dann immer nur noch traurige Musik hören mussten und das auch wirklich, ja. Und vielleicht noch ein Bild, was hängen geblieben ist, und da erinnere ich mich an einen Satz meines Doktorvaters, du erinnerst dich an die Person, die mit dem weißen Handtuch oder mit dem weißen Tuch aus dem skelettierten Gebäude heraus gewunken hat, und mein Doktorvater meinte, das wäre der Abschiedsgruß des abendländischen Menschen gewesen. Ja, hat wahrscheinlich recht in einer anderen Weise, als er es vielleicht intendiert hat, aber ich glaube, das schon auch eine Zäsur war. Wobei ich jetzt der Spaßgesellschaft auch nicht nachtraue. Wir haben ja B und B. Wir haben ja genug Spaß.
Ja, genau. Das Comedy-Format schlechthin. Also ich will mal, wenn ich anknüpfen darf an die Playlists, dann mit einem kleinen Schlenker. Ich habe auch am 11. September das dann direkt, wie gesagt, CNN lief und so weiter, war dann natürlich auch die ganze Zeit da dran. Fand es spontan ein bisschen merkwürdig, dass man nach 3 Stunden zum ersten Mal, glaube ich, den Namen von dem Redelsführer genannt hat. Ich will den jetzt, ich mal vorsichtig sein, das wird ja alles sonst gelöscht hier. Also dieses Scheichs, den im Zusammenhang genannt hat, mit dem das war dann wohl ein Anschlag, das ging sehr schnell.
Man hat auch die Personalausweise der Täter ganz gut gefunden, oder?
War das nicht? Ja, das kam ja in den Tagen danach. Später. Das war für mich nur direkt an dem Tag und dann muss ich mal den Schlenker machen. Ich habe damals für ein Blatt geschrieben, das man heute gar nicht mehr. Man erinnert sich, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, es ist damals mit dem Fokus gleichzeitig ein Blatt gestartet, das hieß Die Woche, in Hamburg verlegt und ich habe da in der Kultur sehr viel geschrieben. Und hatte auch dann die Ehre, die viel umkämpfte Seite 3 zum Menschen, zur Millenniumsausgabe füllen zu dürfen über den Menschen 2030. Also ich durfte dann mir schon.
Hast du den Text noch?
Ja, der passt sehr gut heute.
Den lesen wir nächstes Mal bitte, ja?
Ja, den lesen wir mal vor, genau. Ja. Und deswegen war es eigentlich ein sehr kurzer Weg. Wenn ich was geschrieben habe, wurde das auch veröffentlicht. Aber ich habe am 11. September mich hingesetzt und den Arbeitstitel Osama bin Blofeld über diesen Text gesetzt. Blofeld ist der Superschurke aus den James-Bond-Filmen. Weil ich dann da schon 2,5 Fragen hatte, wie das irgendwie sein kann, was da gerade passiert. Also unter dem ganzen Schock, unter dem wir ja alle dann standen, aber trotzdem schon die Frage hatte, wie kann das sein, dass die Dienste innerhalb von 3 Stunden, jetzt verkürzt gesagt, wissen, das war der. Mhm. Ein so feiner Plan, oder was heißt fein, also fürchterlicher Plan, aber so gut durchgeführt. Das haben wir aber alles nicht mitbekommen. Den beobachten wir zwar seit 5 Jahren irgendwie auf Schritt und Tritt und hören seine Smartphones alle ab, aber davon haben wir jetzt nichts mitbekommen, dass der da irgendwas geplant hat. Was für ein Teufelskerl. Also das war für mich, nein, für mich war das eine Zäsur und für mich war das Anlass, dann irgendwie da weiter hineinzugucken. Sagen wir es mal vorsichtig. Ich habe dann, nicht nur diesen Roman geschrieben, ich halte das jetzt, darf ich das trotzdem nochmal hochhalten? Darf ich Bücher hochhalten? Man kann sie
ja, nicht mehr bitte kaufen. Halt sie alle hoch.
Ach, keine nein. Werbung. Ich habe
2000. Nein, die Leute, die wissen auch, dass wenn sie uns was Gutes tun wollen, dann machen sie das über Spenden, ne, für die Sendung. Ja, dann machen sie nicht den Umweg des Buches oder so. Ja.
Das hier gibt es sowieso nicht mehr, das passt ja. Das habe ich nur ein Jahr später gemacht. Das war ein Politikum bei meinem Verlag damals, weil ich gesagt habe, ich schreibe meinen Namen nicht drauf, das war mir zu heiß. Und es war ein relativ freundliches Format. Es gab, wie bei Herrn Jauch, irgendwie 4 Möglichkeiten für einfache Fragen, Sachfragen, könnte man auch bei Covid machen, 4 Möglichkeiten, das zu beantworten. So, dann habe ich noch ein zweites Buch als Christian Walter geschrieben und dann noch ein drittes mit Matthias Bröckers 2011. Das war dann auch auf der Spiegelliste, weil es gelobt worden ist als Journalismus. Und dieses dritte Buch sollte dann ja auch nach dem Willen von FAZ und oder Zeit, habe ich vergessen, verboten werden. Och. Eben weil es auf der Spiegelliste stand und weil ein öffentlich-rechtliches Format, Titel, Thesen, Temperamente, das Buch gelobt hatte und auch die Süddeutsche damals.
Jetzt finde ich es unseren Zuschauern gegenüber ein wenig unfair, dass wir Bücher hochhalten und die Skandale um die Bücher herum erwähnen, aber den Inhalt der Bücher ihnen vorenthalten. Da würde ich dich jetzt bitten zu sagen, was denn da in dem Buch stand, was uns erschüttern sollte. Heißt das, dass du zeitnah schon Zweifel an der offiziellen Darstellung der Ereignisse hattest, die du in diesen Büchern begründet dargelegt hast?
Ja, das heißt, ich hatte schon 2002 dieses erste Buch, also begründete Zweifel, aber natürlich, was wir beide als Wissenschaftler, glaube ich, machen. Das ist natürlich, ich stelle noch gar keine Verschwörungstheorie.
Genau, das wäre eine Gegenhypothese, ein Gegennarrativ, sondern du würdest einfach erstmal die Stimmigkeit der Fakten prüfen.
Genau.
Und da gilt ja der alte Satz der aristotelischen Logik, wenn es irgendwo einen Widerspruch gibt, kann das Ganze nicht wahr sein. Ich vermute, du bist auf Widersprüche gestoßen.
Ja, also das ist von vornherein so, dass ich sage, wir können natürlich die bestehende Verschwörungstheorie, die es ja sofort gab, das war ja eine Verschwörungstheorie. Also Osama bin Laden hat aus einer Höhle in Afghanistan organisiert, dass 19 junge Männer aus Saudi-Arabien diese abenteuerlichen Flugmanöver veranstalten, diese Maschinen entführen, in diese Gebäude fliegen, die, ne, und so weiter und so fort. Mhm. die US-Luftabwehr anderthalb Stunden
am Boden. Nee, lass es uns bitte nochmal ganz ausführlich auch rekonstruieren, weil ich glaube, das ist, bei mir verdichten sich solche Ereignisse immer nur so in Episoden. Also wie war das offizielle Narrativ? Es gibt da einen Rädelsführer, der in einer Höhle sitzt, der ein ideologisches Motiv hat, das weniger in einem politischen Raum als einem Unbehagen an der westlichen Kultur insgesamt entspringt und der Errichtung eines islamischen Regimes vielleicht dienen könnte. Das wäre, habe ich die Motivlage damit richtig beschrieben? Der finanziert Terror global und schafft es, dass Leute, da musst du mir nochmal helfen. Es gibt zwei Narrative. Es gibt, glaube ich, die Schläfergeschichten, dass also Menschen über Jahrzehnte unauffällig sind und dann zum Terroristen werden. Und es gibt die Blitzradikalisierung, das sind Leute, die eigentlich noch gar nicht wissen, was sie sind und dann plötzlich, aber ich glaube, das war diese Schläfergeschichte, ne? Das waren also Leute, die auch bei dir in der Nachbarschaft in Hamburg gewohnt haben, glaube ich sogar, ne? Der Herr Atta und so.
Genau, Herr Atta ist an der Technischen Universität Harburg, da habe ich tatsächlich, meine erste Wohnung war nebenan. Ich habe da aber nicht mehr gewohnt, als er das gemacht hat, ich war da schon lange weg, aber von daher kannte ich auch das Terrain ganz gut, also das ist ja in der Tat. Das
so,
ist
und die haben Geld bekommen von dem Herrn und ein Mastermind hat einen Terrorplan erarbeitet, dass Menschen, die eigentlich wenig Ausbildung im Umgang mit großen Luftfahrzeugen haben, diese aber entführen und an zentrale Orte bringen, zwei davon, glaube ich, in das World Trade Center, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eines ins Pentagon und ein viertes Flugzeug ist dankenswerterweise durch den Heldenmut von Insassen nicht in einen sensiblen Ort der USA gestürzt, sondern ist dann auf freiem Feld abgestürzt.
Genau.
Das habe ich in Erinnerung.
Das hast du sehr schön
zusammengefasst. Und du meinst, das ist, da ist nicht alles so, wie es uns erzählt wird.
Nochmal, ich habe unter dieses Pseudonym, das ich auch gar nicht weiter hochhalten will, es ist niemand auf die Idee gekommen, mich als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, sondern das Buch lief dann auch mit den Handels irgendwie Tags, oder wie das heißt, also mit den Stichworten Medienethik, weil ich mich auch da schon gefragt habe, warum die Berichterstattung so einseitig ist und warum man auch mit diesen Fragen, die ja berechtigt sind, nach Merkwürdigkeiten irgendwie so umgeht. Habe auch schon 2003 dann irgendwie bescheidene Vorschläge gemacht, wie man mit seinen Kindern Werbung gucken sollte oder nicht und was irgendwie demokratische Verfasstheit und so weiter bedeutet. Also ich bin nie als Verschwörungstheoretiker bezeichnet worden.
Erst das möchten wir in diesem Rahmen, ich möchte ehrlich gesagt noch nicht mal diesen Vorwurf entkräften, weil es dann immer noch heißt, ihn ernst zu nehmen. Also das brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber sag uns jetzt, an welchen Punkten du Fragezeichen gemacht hast, an dem, was ich gerade erzählt habe.
Naja, ich habe so viele Punkte. Du kennst ja, wir haben einen gemeinsamen Freund, weil er dieses wunderbare Shampoo hat. Daniele Ganser weist ja häufiger darauf hin, dass irgendwie mit dem Einsturz der Gebäude auch vielleicht was nicht stimmt. Das hat mich ehrlich gesagt von Anfang an nur, ich gestehe, das am Rande interessiert, weil ich dachte, das ist eine rein naturwissenschaftliche und klärbare Frage. Also das kann man einfach beantworten. Es wird ja hoffentlich Fachleute geben auf dieser Erde, die das modellieren können und sagen können, das hat so sein können oder auch nicht. Da gab es eine öffentliche, offizielle Version vom NIST, also dem National Institute for Irgendwas und Technologies. Das war 10.000 Seiten dick. Ja, das geht. Inzwischen gibt es ja eine Gegenanalyse, die auch der Stern sogar im Mainstream mal erwähnt hat vor 2 Jahren. Das ist eben so
nicht. Das heißt, das offizielle Gutachten wird auch offiziell angezweifelt.
Ja, nur ist das offiziell, also zumindest.
Also der Stern jedenfalls, okay.
Er ist zumindest berichtet. Für mich war das nie so interessant.
Aber was nicht heißt, dass das nicht auch ein Aspekt sein darf, oder?
Doch, absolut wichtiger Aspekt, aber ich habe direkt danach angefragt, weil ich vielleicht ist das, ich hoffe, es ist nicht zu persönlich, wenn ich das erwähne, weil mich das einfach interessiert hat, wie man denn es schafft, die Flugbewegungen, also diese Flugzeuge zu entführen zu lassen. Man geht da rein mit einem Teppichmesser, entführt ein Flugzeug und fliegt es in ein Gebäude. So, das macht man an 4 Stellen gleichzeitig in den USA und koordiniert dann, schaltet bestimmte Funktionen in den Flugzeugen ab, macht bestimmte
Man weiß, glaube ich, auch, dass die Flugsicherheit im Moment in einer Übung ist zu der Zeit, ne? Oder? Habe ich mal gehört?
Ja, man weiß inzwischen, dass es irgendwie reihenweise Übungen gab. Also am Anfang war nur für mich die Frage, wie macht man das ganz konkret und naiv, dass man 4 Flugzeuge in der Luft koordiniert Und zwar so, dass sie teilweise auch übereinander wegfliegen, kreuzen.
Das haben die gemacht.
Und, ja, und dann gleichzeitig die Transponder, das sind die sozusagen die Autonummern des Flugzeugs, ausschaltet, wieder anschaltet, sodass große Verwirrung entsteht bei den Lotsen und bei den die das verhindern möchten. Ach. Wie man das macht, ohne ein Handy zu haben und ohne eine Funkverbindung zu haben aus den Cockpits der Maschinen, war mir nicht so ganz klar.
Darf ich gerade eine technische Frage stellen? Ja, also, Entschuldige, wenn ich unterbreche. Was ich mich immer gefragt habe, wir haben ja angeblich Handytelefonate aus dem Flugzeug, das da abgestürzt ist auf freiem Feld. Kann man aus dem Flugzeug heraus telefonieren mit dem Handy zu der Zeit, 2001?
Nein.
Das okay.
Was nein, heißt also das? Nicht. Man kann weder aus der Höhe kann man nicht telefonieren und da gibt es da müsste man jetzt sehr tief einsteigen, brauchen wir eine Viertelstunde.
Nein, nein, okay, ich wollte aber
also, mach nein, mal man weiter, könnte, Entschuldigung. Man könnte über die sogenannten Airphones, es gibt ja in den Sitzlehnen von Flugzeugen auch diese Telefone, wo man dann durchaus telefonieren kann, okay. Also nicht mit dem Handy, aber mit einem Airphone, das war dann auch die Erklärung, die zweite, der offiziellen Untersucher. Wir haben damals eine Gruppe gehabt von 12 Leuten international, die dann auch in den USA saßen und nachgefragt haben. Es gab in diesem Flugzeug keine Airphones. Das kam dann leider auch noch heraus, dass man sagt, gut, dann waren es doch die Smartphones, die gingen aber nicht. Das ist,
das ist eine Kleinigkeit, ist sicherlich ein Missverständnis. Nee,
das ist sicherlich ein Missverständnis, damit haben sich natürlich auch.
Daran sollte man sich nicht aufhängen. Aber du warst an einem spannenden Punkt, wenn also, sagen wir mal, Kommunikation schwierig ist, dann ist ja Koordination auch schwierig. Darauf wolltest du hinaus, oder?
Ja, ich werde jetzt noch ganz kurz, ich werde das in die Linkliste unter dem Dings tun. Man kann es wahrscheinlich nicht richtig erkennen. Es gibt einen befreundeten Autor, der heißt Elias Davidson und das Buch ist auch sehr neu, letztes Jahr erschienen, weil du es gerade ansprichst. Was die Kommunikation über diese Smartphones betrifft, ist oder Handys, es geht eigentlich fast nur darum und es geht nur um technische Details und Beweise. Das sind also, das ist keine Verschwörungstheorie, das sind einfach Beweise, dass das nicht geht und wie es ging. So, das fällt sicherlich unter Verschwörungstheorie, aber...
Ja, zunächst mal ist es ja eine Widerlegung und eine Anfrage, ne?
Genau.
Auf mehr wollen wir uns ja auch gar nicht einlassen.
Das ist ja genau das, was ich sage. Es gibt eine Verschwörungstheorie, die unter anderem beinhaltet, also diese Flugbewegungen haben stattgefunden, dies und das und jenes. Und ich bin da von Anfang an nur, habe ich versucht, die zu belegen oder zu widerlegen. Also erstmal, ich belege das jetzt mal. Ganz einfach, da muss es
starker Gedanke,
es muss ja erstmal funktionieren. Ich muss ja aus dem Flugzeug telefonieren können. Es muss möglich sein, dieses Flugmanöver zu fliegen. Es muss möglich sein, das technisch zu machen. Das ist alles nicht möglich. Das war das Ergebnis.
Aus welchen Gründen nicht möglich? Weil die technische Infrastruktur nicht vorhanden war und weil die Naturgesetze damit nicht einverstanden gewesen wären.
Genau, weil die technische Infrastruktur nicht vorhanden war, weil es eben auch nicht möglich ist, wenn man sagt, wir machen genau um 8 Uhr 57, kreuzen wir mit zwei Flugzeugen übereinander weg und schalten gleichzeitig eine Transponderkennung aus, wenn wir nicht funken können. Das ist nicht möglich.
Kann man sich nicht verabreden und sagen, wir treffen uns an der und der Koordinate um die Zeit. Und
wenn die Maschinen dann nicht auch noch verspätet gestartet wären, hätte man ja sagen können, ja okay, dann können wir uns ja verabreden für die Zeit. Und da gibt es wahnsinnig viele Ungereimtheiten, dass man am Ende zu dem Ergebnis kommt, diese Verschwörungstheorie, die ursprünglich aufgestellt worden war, ist nicht haltbar. Es kann so nicht gewesen sein. Das ist wirklich, deswegen,
Matthias. Bin ich mal ein bisschen naiv, so, ja. Das Problem ist, du sagst, es ist nicht möglich, aber es ist doch wirklich. Die Flugzeuge sind doch da reingekracht.
Ohne Frage. Ja, oder was heißt mit Frage? Aber nehmen wir mal an, das Ergebnis kennen wir.
Ja, und wie es jetzt zustande gekommen ist, dann haben die das halt anders gemacht.
Genau, aber du gibst mir doch recht, wissenschaftlich betrachtet, also die ursprüngliche Theorie, wie es dazu gekommen ist, ist doch jetzt widerlegt. Das heißt, ich brauche einen anderen Erklärungsansatz.
Also ja, ich vertraue dir da. Ja, ich habe so ganz verstanden, habe ich es nicht, aber es ist...
Nein, aber wenn du sagst, wissenschaftlich betrachtet, wenn du sagst, es ist ja nicht egal, wie es dazu gekommen ist.
Genau. Also es ist
de facto passiert. Die Sonne wandert über den Himmel. Ich habe gesehen, die Sonne ist da aufgegangen, sie ist da hinten untergegangen, die Sonne hat sich über den Himmel bewegt.
Genau.
So, und wenn ich jetzt mit Kopernikus sage, das kann nicht sein, dass die Sonne sich da über den Himmel bewegt, dann brauche ich für diesen den Weg zwischen den beiden Punkten brauche ich eine neue Erklärung.
Das ist richtig, genau.
So, und das halte ich dann für zulässig, wenn man widerlegen kann, dass sich die Sonne bewegt. Da muss man sagen, okay, wie kann sich...
Vielleicht dreht sich die Erde.
Ja, zum Beispiel. Oder ja. Es ist einfach ganz generell eine Illusion. Es gibt keine Sonne. Das ist ja alles dann erstmal zulässig.
Okay.
Und man, das kann man ja auch dann tatsächlich abkürzen und sagen, da gibt es dann die verschiedensten Verschwörungshergangstheorien, was da geschehen ist und wie es passiert ist.
Also ich will aber jetzt noch deutlicher wissen, warum das alles nicht stimmen kann. Mhm. Also, denn weil das klingt jetzt für mich sehr technisch. Also ob die jetzt den Transponder ausschalten. Das ist so ein bisschen wie bei Corona, weißt du, ob jetzt so und so viel Betten belegt sind oder so, das ist doch alles, weißt du, das ist jetzt so ein Nerd-Argument. Ich will das, kannst du das, hast du noch was Dramatischeres?
Was ist ein Nerd-Argument?
Ja, hier der Transponder und die treffen sich da und konnten nicht telefonieren.
Also es reicht dir, würde dir als Ansatz nicht reichen zu sagen, also das ist, nee. Das ist ja nicht, nee. Das ist mir alles nee. Nicht genug, das kann man bestimmt irgendwie.
Finde ich Daniele, also abgesehen vom Shampoo, mit den Häusern, das finde ich ein bisschen plausibler noch.
Ja, wir können auch gerne bei den.
Nein, ich will nicht dein Argument. Also, du hast doch bestimmt noch mehr in deinen Büchern geschrieben als
ja, das. Wir haben Unmengen zusammen geschrieben. Das ist ja am Ende so, dass man sagt, ich will das mal an diesem Punkt zumindest abkürzen. Also es gab dieses ein drittes Buch, das eine durchaus eine freundlich gemeinte Handreichung war an den zuständigen Staatsanwalt, wo Matthias Brockers und ich nur gesagt haben, wir wollen immer noch gar nicht in die Verschwörungstheorien reingehen, Nino. Wir haben so viele konkrete Fragen zu bestimmten Dingen. Warum waren bestimmte Leute an bestimmten Stellen nicht auf ihrem Posten? Ja, warum ist ein Flugzeug, das man doch eindeutig auf dem Radar sehen kann, plötzlich eine Stunde weg und taucht dann anderthalb Stunden später an einer ganz anderen Stelle wieder auf? Und so, warum werden die Bilder von 84 Überwachungskameras nicht freigegeben vom Pentagon? Und warum ist es so, dass der, wie gesagt, der zuständige Mitarbeiter, der dann nur dafür da ist, solche Dinge irgendwie im Auge zu behalten, setzt sich ins Auto, fährt anderthalb Stunden durch ein Funkloch und ist zufällig aber Oberkommandeur der Luftabwehr. Dass man so sagt, das sind ja interessante Fragen und es wäre einfach mal spannend, genau diese Leute zu fragen. Die, das haben wir dann mal zusammengestellt in geeigneter Form. Das geht von den Dementen.
Das heißt, wir haben hier neben den offiziellen Widersprüchen in der Erklärung auch eine auffällige Häufung von Zufällen, die eigentlich, also wenn, also es gibt ja Redundanzen, das heißt, es gibt Doppelungen in Sicherheitssystemen. Das heißt, wenn irgendwo mal einer pennt, ist noch ein anderer da, der dann nicht pennt. So. Genau. Und deshalb passiert, also ich meine, einzelne Fehler passieren und du würdest jetzt hier sagen, hier hat es ein kollektives oder ein serielles Versäumnis gegeben. Verstehe ich ja, das richtig?
Das ist die Frage, die sich dann anschließt. Also wenn man diese 70, 80 Fragen und Zeugen sich dann irgendwie anguckt und sagt, da haben wir wirklich spannende Fragen. Also dass man einfach sagt, das ist durchaus durchaus interessant, warum irgendwie... Welches Flugzeug ist denn jetzt in den Teich gestürzt, direkt neben dem Loch, irgendwie, wo das in Shanksville, das du gerade beschrieben hast, also diese letzte Maschine, wo man sagt, da hat man keine Maschine gesehen, sondern da war einfach ein Loch in der Erde, es war nicht besonders groß und das sind so viele Ungereimtheiten, dass man sagt, wir haben ganz konkrete Fragen und ganz bestimmte Leute. Ja?
Das heißt, es wäre denkbar, dass da gar kein Flugzeug abgestürzt ist, oder was wäre da
denkbar für die Schlussfolgerung? Denkbar ist vieles. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker.
Ja, aber du musst denkbar. Das für mich ein bisschen konkreter machen. Ich bin da nicht so tief in der Materie. Also wo ist das Problem? Da haben Leute den Piloten überwältigt. Keiner konnte das Flugzeug steuern. Es ist abgestürzt. Mhm. Das wurde mir erzählt.
Mhm. Ja, dann müsstest du ja eigentlich, würdest du erwarten, jetzt machen wir es mal naiv, dass man an der Absturzstelle eines Flugzeuges ein Flugzeug
Trümmer findet, Flugschreiber, ausgebranntes Wrack.
Das ist alles nicht vorhanden gewesen. Es gab an der Absturzstelle ein Loch. Es gab kein einziges Trümmerteil. Es gab ein Loch. Ja, es gab nichts. Und Gerhard Wischnewski, weißt du, erinnerst du dich vielleicht, Wischnewski war damals noch beim WDR und ist hingefahren nach Shanksville, hat dann irgendwie alle Leute interviewt und geguckt und übereinstimmt was. Es gab keine Leichen, es gab kein Blut, es gab keine Trümmer, es gab ein Loch in der Erde. Das ist sofort abgesperrt worden von den Behörden. Und und dann tauchte aber irgendwie mit der Zeit, sagte man, ja, das hat sich halt tief in diesen Acker gegraben, sofort. Es ist ja auch mit 570 Meilen da reingeflogen. Da ist einfach kein einziges Teil abgebrochen. Dann tauchten irgendwann doch Sachen aus dem Waldstück in der Nähe. Du weißt dann irgendwie diese Stirnbänder, die Terroristen getragen haben.
Und ihre Personalausweise.
Ja, auch Personalausweise auch an der Stelle, ja. Aber dann auch komischerweise auch diese Bandanas, also diese Bänder.
Die hat man dann gefunden und
dummerweise hat dann in Rot und nicht in Grün, weil Rot ist eigentlich, aber gut.
Ja gut, die waren ja möglicherweise farbblind, also jetzt wirklich, da würde ich jetzt auch nicht zu viel.
Ja, ja, unter anderem waren die auch farbenblind, genau.
Ja. Das ist ja für Piloten ganz wichtig, dass die schlecht sehen, genau, ja.
Ja, auch, und wie gesagt, wir gehen jetzt in so viele Kleinigkeiten.
Ich finde das wichtig. Ja.
Also nochmal, grundsätzlich, mir ist der grundsätzliche Ansatz so wichtig, dass man sagt, es muss zulässig sein, wenn man eine Verschwörungs- oder sonst wie Theorie, Sonne geht da auf und geht unter, wenn man die widerlegt und widerlegt hat, was wir gemacht haben, dass man dann sagt, jetzt brauchen wir neue Theorien. Mhm. Und es ist dann zulässig von, du wirst die Stichworte vielleicht kennen, also dass man hat das geschehen lassen, bis man hat es selber geschehen lassen, man hat irgendwie, da bin ich wirklich sehr entspannt, dass ich sage, da kann man auch formulieren, das waren ja auch gar keine Flugzeuge, das waren nur Hologramme, das ist nicht meine Theorie und ich würde sie auch, würde mir zutrauen, sie zu widerlegen. Aber lass das mal passieren, lass sie mal machen und wir haben das selber veranstaltet, weil es Gründe gab, für dass ein solches Ereignis gebraucht wurde, geopolitisch von den Amerikanern, finde ich zumindest. Da muss man das eben beweisen. Mhm. Ja, es genügt ja auch dann, hier muss man sagen, gut, stell eine neue Theorie auf. Das habe ich aber nie in den Sachbüchern nie gemacht.
Ich muss jetzt mal noch nachfragen. Ja, ich habe noch unbedingt eine offene Frage, weil du hast ja dein Buch jetzt beworben, das wir alle kaufen werden, weil es einfach auch wunderschön zu lesen ist.
Ja.
Aber ich habe jetzt nochmal durchgezählt, die Flugzeuge, ich komme auf 4. Mhm. Warum heißt denn das Buch das fünfte Flugzeug?
Naja, ich habe ja gesagt, ich habe ja in den Sachbüchern sind Sachbücher, da stelle ich keine Verschwörungstheorien auf. Ich habe aber durchaus diese eine dann mal in dem Roman mit Matthias zusammen in geeigneter Form, also dass man sagt, wir sind ja nur ein Roman und wir sind ein Page-Turner. Mhm. Es gab an diesem Tag Übungen, die, ich will mal versuchen, das kurz zu fassen, die Inserts auf den Radarschirmen der Lotsen bedeuteten. Die Lotsen wussten davon nicht unbedingt was.
Was heißt das? Da wurden Flugzeuge vorgetäuscht, die gar nicht flogen.
Die gar nicht da waren. Mhm. Und das hat wohl zu gehöriger Verwirrung geführt. Es gab dann auch zum Beispiel die erste Maschine wurde dann noch als in der Luft befindlich gemeldet, nachdem sie schon lange abgestürzt war. Es ist bis heute nicht klar, ob das ein Insert war oder ob tatsächlich eine Maschine über New York weggeflogen und in Washington gelandet ist im Rahmen dieser Übung. Das wäre das fünfte Flugzeug und das ist der Anlass auch für diesen Roman, dass wir einfach mal gesagt haben, und es ist sehr gut belegt, es könnte durchaus noch weitere Flugzeuge gegeben haben, aber vor allem dieses fünfte.
Ich spiele nochmal den Anwalt des Teufels. Ja?
Unbedingt.
Es gibt, den Satz kriege ich natürlich auch mal zu hören, sobald ich mich auf dieses Terrain bewege, so eine Art Sparsamkeitspostulat, dass man sagt, solange du Dinge durch Dummheit erklären kannst oder Unvermögen, gibt es keinen Anlass, eine Verschwörungstheorie aufzustellen. Würdest du nach deiner wirklich tiefen Beschäftigung mit diesem ganzen Sachverhalt es noch für möglich halten, dass es dabei eher um unglückliche Verkettungen von Zufällen, Unvermögen, Kompetenzgerangel, politischer Eitelkeit handelt? Oder muss man sagen, das reicht nicht aus, um das zu erklären?
Also nach meinem Dafürhalten reicht es nicht. Ich folge dir, Anwalt des Teufels. Also dass ich schon sage, die Dummheit der Menschen darf man auch wirklich nicht unterschätzen. Also was da so alles schiefgehen kann. Und da sind für mich viele Dinge, dass man den vergisst, den abzuhören, dass man vergisst, den am Flughafen zu checken. Das ist alles möglich, dass alle Kameras ausfallen, dass man dies nicht, das nicht, jenes nicht, dass man sich verfliegt mit seinem Abfangjäger und die anderen Abfangjägern auch. Das haben die ja gemacht. Ich meine, die sind ja rausgeflogen aufs Meer.
Echt?
Dann mussten sie wieder zurück und dann ist in der Sprache.
Oh, Scheiße, da ist ja echt ein Mensch.
Ja, und dass man auch als irgendwie der zuständig ist, sagt, ich habe mein Handy vergessen. Also es gibt von dieser Qualität, Hunderte von.
Weil, um das nochmal auch noch ein bisschen zu hinterlegen, warum das eine vielleicht sinnvolle Gegenfrage sein könnte, nicht weil ich die offizielle Version heilig sprechen will, sondern weil ich sozusagen es uns so schwer wie möglich machen möchte, auch dagegen was anzugehen. Wenn du all diese Aktionen durch willentliche Beteiligung und wissentliche Beteiligung erklären wolltest, hättest du ein großes Netz von Eingeweihten.
Ja, nein, jein.
Also nein, das würde liege ich auch da falsch? Führen.
Nein, da liegst du, glaube ich, falsch. Also es ist immer so, selbst in den ausgeklügelsten Verschwörungstheorien, die man sich dazu aufstellen kann, kommt man mit relativ wenig Leuten aus. Es ist ja immer so,
dass... Ich meine, der mit das Handy vergessen hat, der hat das wirklich vergessen. Der hat das nicht so getan, als ob er es vergessen, oder?
Ja, das würdest du dann herausfinden, was meinst du? Oder das,
ja,
das
ja, genau.
Ist einfach zu erklären, ja. Der hat das Handy vergessen. Der
nee, was ich meine Sorge ist immer, wenn solche Theorien überexplikativ werden. Also wenn jedes, keine Ahnung, auch wenn man sagt, ja, dass das Wetter so war, lag daran, dass die vorher noch mit Geoengineering unterwegs waren. Oder so. Also weißt du, dass man einfach auch guckt, dass man den politischen Kern der ganzen Sache erwischt. Und das scheint mir das Wichtigste zu sein. Ne? Dass wir haben ja hier ein epochales Ereignis, das in seiner offiziellen Erklärung sehr viele Lücken aufweist. Und in Anbetracht der relativ schmalen Datenlage sind natürlich sehr viele weltpolitische Veränderungen herbeigeführt worden daraufhin und Konsequenzen gezogen worden, die vielleicht einer sorgsameren Überlegung bedurft hätten. Das betrifft ja einerseits die Militarisierung der Außenpolitik, das betrifft die Veränderung der Sicherheitsbestimmungen, die Einschränkung der Bürgerrechte, die Verschiebung der geostrategischen Schwerpunkte. Da ist ja unglaublich viel daraus resultiert in Anbetracht dessen, dass man relativ wenig wirklich scheinbar dazu zu wissen scheint. Also bis hin, dass dieser komische, den Namen wollte ich mir nicht sagen, aber dieser Höhlenscheich, ja, der ja nur offensichtlich mit seiner Familie durchaus auch salonfähig war in amerikanischen Elitenkreisen, oder?
Ja, das sind eben diese zwei Aspekte für mich. Gut, dass du das jetzt sagst, aber dass man, also das eine ist für mich eine, wenn man aus einem solchen kriminellen Akt, denn dass es sich hier um einen Massenmord gehandelt hat, das steht ja außer Frage. Also, dass man dann die Ermittlungshypothesen aufstellen muss. Das hat ja Paul Schreier zu Recht gesagt. Also Verschwörungstheorie heißt Ermittlungshypothese. Genau. Wer war es denn jetzt und wie hat das gemacht? Wenn man dann zu dem Schluss kommt, eindeutig der, den wir beschuldigt haben, der kann das nicht gewesen sein, so kann das nicht gelaufen sein, muss man tiefer einsteigen. Und muss
dann muss man nach dem Täter suchen, dann gibt es andere.
Die alternativen Hypothesen aufstellen dürfen. Das ist ja mehr oder weniger untersagt. Das steht jetzt so in den Geschichtsbüchern und soll es bleiben. Wenn es solche Folgen hat, wie die wir beide kennen, also dass man sagt, danach sterben hunderttausende Menschen und so weiter, da muss man auch den größeren Zusammenhang natürlich sehen und muss, ohne auch wieder gleich eine Theorie zu entwickeln, sagen, okay, das könnte dann auch, es hat natürlich den geostrategischen Interessen der Amerikaner sehr in den Kram gepasst, sagen wir es mal so, dass dieses Ereignis, dass wir erinnern uns vielleicht, dass das Project for a New American Century irgendwie um die dann Regierungsmitglieder schon 97 formuliert hat, man brauche eigentlich, um die geostrategischen Interessen durchzusetzen, ein neues Pearl Harbor in den USA. Das ist dann, dazu ist es dann gekommen, das kann man ja nicht bestellen, also das ist dann einfach passiert und man hat die schon vor der Küste von Afghanistan, also die Schiffe, die da schon lagen, dann einfach benutzt, um zu sagen, na, wenn der Täter jetzt hier um die Ecke wohnt.
Ist ja praktisch, dann, Politik dann der kurzen
wir,
Wege.
Genau, alles,
ja.
Das sind ja. Zufälle, dann kann man natürlich sagen, dann fangen wir doch da mal an. Und das, was Brzezinski auf dem Grand Chessboard irgendwie vorgesehen hatte, die Reihenfolge dann mit Syrien, Libyen und so weiter, das kann man danach ja dann auch gleich abarbeiten. All das sind natürlich Zufälle. Also man müsste dann schon irgendwie genauer hingucken und fragen. Aber man kann es ja auch nicht, es ist ja kein kleines Ereignis.
Also die eine Frage ist immer cui bono. Ne? Wer profitiert davon und wessen Agenda spielt das in die Hände? Und dann muss man halt sehen, dass wir dadurch eine unglaubliche Enthemmung hatten. Also vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob das naiv ist, korrigiere mich bitte, aber wir wissen ja, dass die Kriegsökonomie einen wesentlichen Faktor auch der amerikanischen Wirtschaft darstellt und dass es auch Zusammenhänge gibt zwischen ökonomischen Interessen und politischen Ämtern und dass natürlich sowas wie ein Abbau des Kalten Krieges und ein Aufbau einer entspannten Welt, die auch aus der großen Polarität der Blöcke herausgelöst ist, sagen wir, für die Kriegsökonomie nicht besonders förderlich ist. Ne? Dann, das sind natürlich auch Punkte, die da noch mit reinspielen. Das ist natürlich
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, dieses Cui Bono, also wenn man sagt, das heißt ja immer noch nichts. Also man sagt, wer davon.
Nein, das heißt, dem passt es in die Agenda. Nee, wollte ich auch nicht, sowas überhaupt nicht gemeint. Ja, also ich bin da tatsächlich dann in der Nähe von der Omi Klein, die ja auch offen lässt, ob diese Katastrophe erzeugt oder ausgenutzt wurde, aber auf jeden Fall hat sie Nutzen gebracht für einen gewissen Teil der Menschheit. Und sie hat massive negative Veränderungen für einen anderen Teil und einen, den größeren Teil der Menschheit gebracht. Also wenn man die Zuspitzung der, des Westens und der islamischen Welt, glaube ich, spielt da eine Rolle. Auch die ganzen Neigungen des Westens mit Flächenbombardements, die Demokratie in andere Erdteile zu bringen, die auch mit Rohstoffen gesegnet sind, auch das ist eine Folge all dessen gewesen. Deshalb finde ich die Frage auch nicht völlig abwegig.
Ich finde es heute, und deswegen nochmal jenseits der Löschung des Hörspiels beim Westdeutschen Rundfunk, also ich finde es deshalb interessant, und wenn ich den Schlenker noch mitmachen darf, also nachdem ich ja nun auch reichlich Jahre irgendwie da in diese Fragen gesteckt habe, es ist für mich keine Kleinigkeit, wie die Dinge genau zusammenhängen, am 11. September. Aber was du gerade sagst, es ist ja nicht nur die bekannte Seite mit Brzezinski, und das hat den Amerikanern gut in den Kram gepasst. Man muss auch noch mal einen anderen Strang ganz kurz aufmachen, wenn du mir folgen magst. Also kurz
sehr, sehr
vor
gerne.
Das Ende der Spaßgesellschaft, wie du das nennst, vorher. Und es ging ja wirklich allen super und prima und knorke. Es ist fast vergessen, dass kurz vorher, nämlich 2000, was ich zufällig schmerzhaft weiß, weil ich damals auch eine kleine Internet-Startup-Firma hatte, die Dotcom-Blase ist
geplatzt. Ach, ich erinnere mich. Oh, so. Ich habe ja all mein Geld in Startup-Aktien investiert damals, alles verloren. Da wurde der Kleinanleger zur Schlachtbank geführt mit den Telekom-Aktien. Das war auch großartig. Ja, ich erinnere mich noch an Manfred Krug. Ja, und man plötzlich versuchte so eine Demokratisierung der Altersvorsorge und des großen Reichwerdens, und das war ja auch ein unglaublich erschreckendes Narrativ, weil natürlich völlig klar war, dass der Kleinanleger zur Schlachtbank geführt wird und letztendlich damit auch einer gewissen Enteignung zugeführt. Das war jedenfalls mein Eindruck, wenn ich das mal so ein bisschen verschwörungstheoretisch formulieren darf.
Wir machen ja sowas gar nicht. Jetzt benutze ich
nur kurz
zwei, drei andere Begriffe, weil hier wird ja alles transkribiert. Das ist ja auch sehr schön, so hat man Untertitel. Ich will mal ganz kurz sagen, also bis zum Platzen dieser Dotcom-Blase, inklusive meiner Firma. Meine Firma ist daran gescheitert damals, dass wir nicht erklären konnten, wie denn unser Billing-System, also wie unser Abrechnungssystem so funktionieren soll, dass Matthias Burchert für unsere Dienste auch irgendwie Geld bezahlt. Das war ein großes Problem, das Internet von Anfang an, dass man sagt, die Leute möchten ja nicht so gern bezahlen. Das war ja am Anfang nur umsonst, genau.
Bezahlen möchte
ich nicht. Da gab es auch eine kleine Firma, die hatte was ganz Tolles erfunden, eine Suchmaschine im Internet.
Jetzt sag nicht, dass du Google erfunden hast.
Ja, nein, aber den Namen sollst du doch nicht sagen. Also gut. Da gab es diese Firma, und es war auch für diese Firma ein tatsächliches Problem nach dem Platzen der Dotcom-Blase, dass man sagt, wie Leute, Sergey und Page, wie wollt ihr denn euer Geld mal irgendwann zurückverdienen? Die Leute bezahlen nicht. Das war die Geburtsstunde einer ganz, ganz großartigen Idee, die ich jetzt nicht, ich sag nicht, wie die heißt, das hat intern einen schönen Namen, der hat was mit Werbung zu tun, dass diese Firma auf die großartige Idee gekommen ist, sich sozusagen die Nutzerdaten, mit den Nutzerdaten Geld zu verdienen. Dass man sagt, wir machen ein großes Verhaltensforschungsexperiment und verkaufen Verhalten zum Zwecke der Manipulation an die Wirtschaft. Was haltet ihr davon? Das heißt, ich kann
der Wirtschaft. Nur an die Wirtschaft danach, oder auch an die Macht?
Ja, nur ganz kurz. Also, dass man einfach sagt, für mich als Werber war das damals auch toll, dass man sagt, oh, ich muss nicht mehr diese Streuverluste in Kauf nehmen, dass ich irgendwie jetzt über einen Funkspot irgendwie eine Menge sende. Ich kann den Einzelnen eigentlich adressieren. Das war ein tolles Versprechen von dieser Firma. Und das Einzige, was man dazu brauchte, waren massenhaft Kundendaten. In diesem Zusammenhang gab es aber noch eine zweite Institution, die auch großes Interesse an Kundendaten und dem Wissen, präzisen Wissen über alles, was Herr Burchert so macht, denkt und tut, hatte. Und das waren, nennen wir sie mal Dienstleister. Genau die. So, das haben wir jetzt dann mal schön im Bild dargestellt. So kann uns ja keiner in den Karren fahren. Man muss einfach Wir werden das jetzt, wir werden ja nicht 3 Stunden reden, deswegen mache ich das ein bisschen kürzer. Das muss man einfach mit berücksichtigen und sagen, diese zwei Branchen.
Das heißt, es gab ökonomische Interessen und es gab Interessen, die der nationalen Sicherheit sich verpflichtet zu sehen, vorgeben, aus diesen Daten ja, Profit zu ziehen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Das ist ein bisschen ein Eiertanz, wie wir heute sprechen hier, oder?
Macht ja nichts. Der Beginn dieser wunderbaren Freundschaft zwischen zwei Branchen, die vorher noch nicht ganz so fest verbunden waren, das hat ein jetzt in Moskau lebender Journalist.
Der Eduard.
Der Eduard, sehr schön. Beschrieben den Anfang dieser Zusammenarbeit, auch was daraus geworden ist. Mhm. Und da muss man sagen, wenn man so um den 13. November 2000 irgendwas herumguckt und sagt, okay, es gab ein 2 Jahre vorher im Fernsehen mal anerzählt mit einer Mehltüte ein Virus, den man über die Straßen sozusagen streuen und das die halbe amerikanische Bevölkerung ausrotten könnte, der dann tatsächlich am 13. November angeblich lasterweise über die Straßen der USA transportiert wurde von Schläfern, auch einige ausgewählte Menschen getroffen hat, und zwar zufällig die 2 Congress-Leader, die gegen den Patriot Act waren, so dass der 342 Seiten dicke Gesetzentwurf nach einer Nacht von allen gelesen durchgewunken wurde, der die Privatsphäre der Amerikaner eigentlich pulverisiert hat.
Es gab schöne Synergien zwischen 2 Tendenzen. Das heißt, ja, wir haben sowas wie eine Enthemmung im Hinblick auf unsere Freiheitsrechte, weil uns durch diese Ereignisse das Gefühl der Sicherheit plötzlich wichtiger gemacht wurde.
Mhm. Aber wenn du jetzt.
Habe ich das verstanden?
Ja, das hast du verstanden. Aber wenn du sagst, wenn wir heute jetzt gucken, also heute irgendwie in dem Herbst, den wir jetzt sind, und auch die Entwicklung sehen, es sind sehr viele Elemente, die damals sozusagen auch schon mal vorgekommen sind und die zu bestimmten Dingen geführt haben. Also es ist eigentlich wie eine Testphase, wobei die wollen ja wieder keine Theorien entwickeln. Dass man sagt, es ist schon mal sowas Ähnliches passiert.
Also man hat eine Legitimation zur Durchsetzung einer Überwachungsdemokratie.
Mhm.
Durch eine Risikogefährdung heraus, die den, also wieder Change Management, den Boden so heiß macht, dass ich da hinspringe, wo ich mich wohlfühle. Ja. Dummerweise ist das mein Gefängnis, in das ich dann springe.
Ja, und das war ja damals auch schon mit Viren, also im Unsichtbaren, nicht nur dem Schläfer, der ja auch unsichtbar ist, aber dies war ja nochmal, und das war direkt 2 Tage nach diesem ersten Datum, dass man sagte, na, das ist doch mal einen noch unsichtbareren und gefährlicheren Feind irgendwie testen. Der hieß dann, wie sage ich es denn meinem Kind, es hieß Anthrax. Und dieses kam dann, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wenn wir das jetzt noch machen.
Nein, das machen wir nicht. Nein.
Dann kriegen wir ja Ärger. Aber das kann man sehr schön nachlesen, sowohl in den Büchern. Ich habe das von Bröckers, der hat ja 3 Bücher. Ich muss mal eins hochhalten, das mal auf kurzer Überraschungseffekt. Weil, darf ich?
Aber es ist jetzt das Letzte. Also ja, eins noch, komm.
Also Bröckers hat ja 3 Bücher darüber geschrieben, den Namen kann man wahrscheinlich erwähnen. Das letzte war dann das mit dem Herrn Walter, und ich habe das gestern von Westend bekommen, weil die haben die 3-mal zusammengebunden.
Die sollen mir mal ein Rezensionsexemplar schicken.
Ja, die haben dann diese. Ja, okay, ich wollte das.
Ja, aber was steht denn drin in dem Buch?
In dem Buch? Dem von dem Bröckers, und dem Herrn Haus und Herrn Walter. Das sind ja die 3 Bücher, die da zusammen nochmal gefügt sind mit 1200 Seiten. Das kann man, muss man, das letzte muss man lesen, die 2 davon nicht, entschuldige Matthias. um diesen, nein, muss man gar nicht. Also wir haben es ja jetzt auch besprochen. Ich finde das Thema deshalb weiterhin wichtig, wenn man den größeren Zusammenhang von der Dotcom-Blase bis zur Entwicklung des Überwachungskapitalismus auf dem Weg bis hierher kennen muss. Und verstehen muss, wo wir uns historisch eigentlich gerade befinden. Deswegen würde ich 9/11 nicht in die Geschichtsbücher packen wollen, sondern schon sagen, wir müssen schon endgültig wissen, was da passiert ist, auch wenn das sehr unangenehm ist, kognitiv.
Weshalb es kognitiv so unangenehm ist, natürlich, weil das eigentlich das Vertrauen in die Organe erschüttert, denen wir uns normalerweise im politischen Raum gewogen zeigen. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass uns die Tagesschau, die Wahrheit liefert und nicht irgendwie schockierende Bilder in die Seelen spült. Wir gehen davon aus, dass unsere Herrschenden eigentlich unser Wohl und unsere Sicherheit anstreben und unter möglichst geringfügigen Eingriffen in das, was unsere Rechte ausmacht. Wir gehen davon aus, dass wir im transatlantischen Raum von Freunden umgeben sind, die die freie Welt verteidigen und uns davor schützen, dass wir entweder nicht von Kommunisten überlaufen werden oder von Fundamentalisten. Dieses Vertrauen haben wir ja eigentlich eine Zeit lang auch gehabt. Wenn jetzt allerdings so ein Narrativ bricht und wir anerkennen müssen, dass die Geschichte so nicht stimmt, fragen wir, warum ja eigentlich die Immunreaktionen dieser Instanzen nicht selbst zugegriffen haben. Also warum hat nicht die Tagesschau darüber berichtet, was du da schreibst? Warum gibt es keinen Untersuchungsausschuss, der das klärt? Warum werden unsere Beziehungen zu unseren transatlantischen Freunden, von denen wir ja auch überwacht werden, während das Internet für uns ja noch ein Neuland ist, warum werden die nicht auf den Prüfstand gestellt? Also das sind ja die Konsequenzen, die daraus resultieren. Und ich glaube, dass dieses Ereignis zum einen eine Zäsur ist im Hinblick auf einen Übergang in ein neues Zeitalter des Herrschens und des Wirtschaftens. Ich glaube, das ist das, was du meinst, oder? Mhm. Dass auch die Machtbalance zwischen den demokratischen Bevölkerungen und den Eliten sich ein wenig verändert, noch stärker verändert hat. Ja, weil die ja sicherlich auch ihre Vorgeschichte hat. Ich glaube auch, dass so Verschränkungen von souveränistischen Konzepten wie einem Rechtsstaat und globalistischen Konzepten von dereguliertem Zugriff von IT-Konzernen, dass das auch alles damit zusammenhängt, oder? Liege ich da falsch?
Absolut richtig. Ich würde ganz gerne noch einmal einhaken an dieser Stelle, weil ich darüber gerade nochmal nachdenke, also zusammengefasst, warum schreibt denn die Tage oder berichtet die Tagesschau darüber nicht anders? Also dieses,
was wir wissen beide die Antwort. Entschuldigung, ich stelle mich jetzt ein bisschen dumm.
Ich stelle mich mal ein bisschen schlauer, als ich eigentlich bin, weil ich mich dann auch in den letzten, oder ich habe schon den Nachwort vom 11.9. Buch, jetzt habe ich es doch gesagt, na gut, werde nicht gestrichen. Warum passiert das nicht? Weil ich glaube, die Berührungsangst, und das betrifft jetzt auch übrigens das Covid-Narrativ, das ist ein ähnlicher Fall, dass man sagt, ich gehe da nicht mal in die Idee hinein, es könnte anders sein, weil das Ergebnis, was dabei rauskommen kann, wäre so verheerend für mein ganzes Leben, für alles, was ich mir die letzten 25 Jahre erzählt habe. Das ist so im Vergleich, wie wenn man mir jetzt sagen würde, deine Frau ist irgendwie eine Massenmörderin, dann würde ich sagen, das wüsste ich aber. Und du bist raus, mein Freund, Matthias, da gucke ich mir nicht an. Auch wenn du sagst, du hast jetzt ein
Bild. Das heißt, der Bote mit der wahren Botschaft wird geköpft, weil die Botschaft selber zu bedrohlich wäre für die Annahmen, auf die ich bisher mein Leben gegründet habe.
Ich habe dafür keine andere Erklärung. Also für Schweigen, dass man sagt, das ist so entsetzlich, wenn bei dem 13. November oder auch bei dem, was wir jetzt erleben, herauskäme, dass ich irgendwie betrogen werde von meinen Eltern, meiner geliebten Frau, von dem und diesen und jenen, und zwar seit Ewigkeiten, wäre mein gesamtes Leben, meine gesamte Biografie, eigentlich alles, was ich gemacht und getan habe, wäre zerstört.
Da würde ich dann mit Ingeborg Bachmann antworten, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.
Aber diese?
Jede Form der Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Oder man könnte mit Nietzsche antworten, ja, vielleicht ist eine glücklich machende Lebenslüge nur mit Nachteil gegen eine unglücklich machende Lebenswahrheit einzutauschen. Also hast du jetzt die Wahl.
Da sind wir aber genau an diesem Punkt, wo man jetzt, du kannst es ja vielleicht beantworten. Ich verstehe jeden, der sagt, ich stelle mich nicht mal dieser Möglichkeit. Ja, meine Frau könnte eine Massenmörderin sein. Meine Frau ist keine Massenmörderin, aber das möchte ich nicht. Ich möchte da nicht mal in die Nähe gehen. Ich möchte diese.
Ja, gut, das Problem ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anders. Es ist ja so, wenn dir jetzt jemand aus dem heiteren Himmel irgendwas erzählt, dann wirst du sicherlich aus einem guten Vertrauen heraus deiner Frau die Treue halten und ehe du überhaupt einen Schatten von Misstrauen auf sie fallen lässt, wirst du aus Liebe zunächst einmal sehr lange brauchen, bis du bereit bist, diese andere Hypothese zu akzeptieren. Weshalb ja diese Idee so bekämpft werden muss, dass es vielleicht andere Erklärungen gibt für diese Ereignisse, liegt ja daran, dass die Menschen im Grunde ahnen, dass die offiziellen Narrativen möglicherweise Lügenmärchen sind, die interessengeleitet sind.
Aber Matthias,
und dann würde ich sagen, ist die Wahrheit im Vergleich zu der Unsicherheit des sich permanent selbst belügen müssens eine Form der Befreiung.
Ja, bin ich am Ende bei
dir? Ja, da würde ich schon sagen, also wenn ich sowieso weiß, das ist ein Vorhang, dann möchte ich auch, dass er fällt. Solange ich den Vorhang noch als Realität nehme, ja, dann soll mir niemand was vom Vorhang erzählen. Aber wenn ich weiß, da dahinter rumort es, ja, dann möchte ich doch auch wissen, was los ist.
Aber genau dieses, da muss man doch hin. Also, dass man sich klar macht, ich schaue mir diese Möglichkeit an. Meine Frau wäre eine Massenmörderin, ich hätte mich selbst irgendwie.
Ich finde das Beispiel sehr unvorteilhaft.
Ja, ich auch, für meine Frau. Nein, okay. Es ist nur so schrecklich.
Also ja, ich versuche das Drama, ich verstehe schon.
Die Höhe des Dramas zu beschreiben, dass man sagt, dass den meisten Menschen droht, wenn sie da überhaupt hinschauen, Richtung Vorhang, tatsächlich, sind schon fürchterliche Konsequenzen.
Du und wir beide sind diesen Weg doch auch gegangen. Also ich weiß noch, wie das bei mir Schritt für Schritt, ich habe dafür schon 15, 16 Jahre gebraucht und ich bin froh, dass ich die Zeit hatte, dass der Vorhang nicht mit einem Schlag gefallen ist, sondern dass ich nach und nach das Tempo auch selber bestimmen konnte. Ich habe das in einzelnen Bereichen zunächst durchschaut, habe dann in anderen Bereichen probeweise geschaut, ob da auch Vorhänge eine Rolle spielen, hinter die man mal gucken konnte. Und ich habe auch Respekt vor allen Leuten, die das überhaupt aushalten, im Rahmen der aktuellen Diskussion das sozusagen im Crashkurs erfahren zu müssen. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass du da eine Information erhältst, die eine andere Information revidiert, die du bisher für wahr gehalten hast, sondern du hast ja dein Leben eingerichtet in eine Wohnung, die auf diesen Verlässlichkeiten bestand. Und wenn du feststellst, dass du in die Geschichte im Nachkriegsdeutschland eigentlich eine Art Disney-Film war, der hinter dessen Vorhang doch auch sehr unschöne Dinge passiert sind, dann berührt das dein Leben in einer ungeahnten Weise. Ich glaube, den Punkt meintest du auch, ne?
Ja, aber das ist natürlich wünschenswert, wenn wir dahin kämen, dass man sagt, okay, wir nehmen uns das gegenseitig an die Hand, wir gucken mal hinter den Vorhang, danach sind wir irgendwie entsetzt und schockiert gemeinsam. Aber mit dieser Wahrheit, wir sind ja mitten im platonischen Höhlengleichnis. Also
oder sagen wir vielleicht, Wahrheit klingt jetzt schon wieder zu metaphysisch. Ich würde erstmal sagen, mit dem Auffliegen der Inszenierung. Ja, also ich glaube, weil das Problem ist, das ist, glaube ich, ein bisschen präziser zu sagen, dass wir uns auch, dass wir die Illusionen zumindest uns nicht mehr gönnen.
Ja, du bist immer präziser als ich, deswegen hast du völlig recht.
Ich wollte nicht dich korrigieren, sondern mich selbst vor diesem naiv aufklärerischen Gedanken schützen. Ja.
Genau. Ja. Aber da gemeinsam hinzukommen, man stelle sich das mal vor, um auch vielleicht ein bisschen optimistisch zumindest irgendwie in die viel zu viele Sonne zu gehen, aber dass man sagt, man stelle sich vor, wir kämen, man stelle sich vor, wir trauten uns, also diese Illusionen fallen zu lassen, weil ich glaube, dahinter läge eine erfreuliche Welt und nicht nur die Zerstörung der Illusion, sondern dass man sagt, es ist aber besser so, dies klarer zu sehen, weil wir dann klarer in die Zukunft gehen können.
Darf ich danach mal fragen, als Abschlussfrage? Ja. Wir haben jetzt ja heute wirklich eine retrospektive Sendung gemacht und uns in der Vergangenheit aufgehalten, wir haben einen kleinen Schritt in die Gegenwart getan und nach Strukturparallelen gefragt, ne, und die auch nicht von der Hand gewiesen, sondern auch gefunden. Das muss ich bestätigen. Es gibt auch, glaube ich, Kontinuitäten in den Kreisen der Akteure. Da könnte man auch nochmal nachgucken. Also ich finde es bemerkenswert, dass Naomi Klein ja auch schon schreibt, dass die Akteure zu der Zeit einzelne auch exponierte Politiker im Bereich der Pharmabranche sehr stark investieren und darauf hoffen, dass die Patente, die dort geschaffen werden, hinter einer in Panik versetzten Öffentlichkeit mit Impfmitteln zur Verfügung stehen würden und dadurch unglaubliche Reichtümer generieren. Also das alles hat Naomi Klein auch geschrieben in der Schockstrategie. Das heißt, wir haben also einen Rückblick gewagt, wir haben den Blick auf die Gegenwart gewagt. Was wäre deine Perspektive für die Zukunft? Was, wenn jetzt sozusagen der Blick hinter den Vorhang nicht gelingt, kann man daraus irgendwas interpolieren, was die Zukunft betrifft? Also das heißt dann vor allem tatsächlich also immer mehr digitale Herrschaft, immer mehr Enthemmung auch dieser Akteurskreise oder was erwartest du da?
Naja, wenn der Blick hinter diesen Vorhang nicht gelingt, dann gehen wir auf dem Weg weiter, auf dem wir sind. Ich, da wir aber ja die Sendung immer so gerne positiv beschließen, den kann man sich sicherlich vorstellen, diesen Weg. Er ist ja auch klar vorgezeichnet, was das für uns alle heißt. Aber ich würde doch lieber heute mal mit der Hoffnung schließen wollen, dass wir gemeinsam ein paar Illusionen beerdigen und uns mal in die Augen gucken und sagen, was wollen wir denn eigentlich als Menschen? Weil ansonsten sehe ich doch relativ dunkel. Also lass uns doch lieber hoffen, dass wir uns als Menschen irgendwie wieder wahrnehmen und
Ja, ich wollte jetzt auch nicht die düstere Apokalypse, sondern ich wollte Vorsorge treffen vor dem, was uns da möglicherweise noch droht. Und du hast völlig recht. Also ich glaube, dass der erste Schritt ist der Weg in die Wahrheit und in die Erkenntnis. Und da muss man halt auch nicht sagen, das, und deshalb fand ich sehr wichtig, dass wir in diesem Fall unterschieden haben zwischen dem Aufweis von Widersprüchen und dem Zurückweisen von Illusionen. Und dass wir sehr vorsichtig waren, damit Gegenerzählungen zu schaffen, weil nicht jede Form von alternativen Erklärungen ist tatsächlich auch Wahrheit, sondern es kann manchmal auch wirklich antiaufklärerischer Bullshit sein, der da unterwegs ist. Das ist, glaube ich, das schulden wir sowohl der Wissenschaftlichkeit unserer Analysen, das schulden wir aber auch der politischen Verantwortung, die mit diesen Analysen einhergehen, weil ich glaube, da gibt es sehr viel neue Mythologie und Gegennarrative, bei der man tatsächlich auch vorsichtig sein muss. Deshalb freue ich mich, dass du das so seriös machst, und ich glaube, das ist in guten Händen. Ich werde das Buch noch mal lesen.
Ja, zumindest das eine. Ich gehe ja das fünfte Flugzeug kannst du. Du kannst das Nachwort noch mal lesen. Das ist neu.
Okay, hör mal, war wieder nett.
Ich danke dir.
Ich habe gar nicht Flöte gespielt.
Nee, das machen wir dann nächstes Mal. Nächstes Mal wieder mit irgendwie an einem anderen Datum.
Genau.
Im Mitte November. Oder dieser Monat, wie der heißt.
Mensch, es ist Herbst. Der Sommer war sehr groß. Ja.
Ja.
Bis dann. Tschüss.
Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss.